Hallo, ich begrüße euch herzlich aus dem Verstehbahnhof in Fürstenberg an der Havel. Mein Name ist Stephanie Heyer und ich möchte euch den Verstehbahnhof einmal vorstellen. Hinter dem Projekt Verstehbahnhof steckt der gemeinnützige Verein Havelab e.V., der 2017 das Licht der Welt erblickte und seitdem hilft, den Verstehbahnhof umzusetzen. Ich treffe mich hier heute mit Daniel Domscheit-Berg, einem der Gründer des Verstehbahnhofs, in dem sich alles um Technik dreht. Ich werfe mit ihm mal einen Blick hinter die Kulissen und lasse mir erklären, wie es zu dem Verstehbahnhof kam und was der Verstehbahnhof eigentlich ist. Daniel, was können die Kinder hier im Zusammenhang mit Technik eigentlich genau machen?
Das ist unterschiedlich. Also wir machen halt für die naheliegenden Sachen, wir löten, wir programmieren, wir machen irgendwas mit Technik, aber es soll eigentlich darauf hinauslaufen, jungen Leuten Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie selbstbestimmter machen. Wenn ich weiß, wie ich was programmieren kann, dann kann ich mir meine Lösung selber programmieren. Wenn ich verstehe, wie ein Programm funktioniert, bin ich besser in der Lage einzuschätzen, wie andere Technik funktioniert. Kann ich logischer denken? Das ist eine Grundkompetenz, die für alles mögliche andere auch gut ist. Wenn ich ein bisschen mit Elektronik klarkomme, weiß, wie ich was löte, kann ich vielleicht auch was reparieren. So, wenn ich insgesamt einen 3D-Drucker bedienen kann, den Lasercutter, den Schneideplotter, kann ich, wenn ich zum Geburtstag eingeladen bin, das Geschenk selber machen. Wenn ich für meine Schulklasse ein Abschluss-T-Shirt brauche, das selber herstellen. Es geht um diese Ermächtigung und zu lernen, dass man nicht alles kaufen muss, sondern selber machen kann und dass man nicht wegwerfen muss, aber reparieren kann. Das ist eigentlich das, auf was es im Kern der Sache hinausläuft.
Ich würde ja rein theoretisch eigentlich mehr in eine Schule gehören, aber die Schulen lassen das so ein bisschen hinten runterfallen.
Das Problem ist, in der Schule erstmal brauchst du Leute, die das überhaupt in der Lage sind zu vermitteln und auch mit Leidenschaft zu vermitteln. Da geht es halt irgendwie schon los. Die Schulen haben auch selbst, die sind ja alle auch in ihrem Trott gefangen und müssen gucken, wie sie klarkommen. Ich glaube dass Schule viel mehr raus müsste auch. Also lernen am anderen Ort, raus aus der Schule und so, wäre was für Schulen ganz wichtig wäre. Und das nächste große Problem ist eigentlich, dass die Schule mit einem sehr starken Stigma belastet ist. Also es gibt ganz viele Kids, die hätten halt keinen Bock, sowas hier in der Schule zu machen, weil sie froh sind, wenn sie raus sind aus dem Laden. Also es ist sicher eine Frage, wie viel von digitalen Kompetenzen muss auch in der Schule ankommen und muss da vermittelt werden. Aber die Schule wird niemals in der Lage sein, alles abzubilden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das auch in einer Art freiwilligen, unstigmatisiertem Ort irgendwie aufrechtzuerhalten oder anzubieten.
Das bietet sich ein Projekt, wie ihr das habt, an.
Ja.
Wie hat das hier eigentlich alles angefangen?
Als wir hier rein wollten, hatten wir noch kein Geld. Da mussten wir, das war ja kurzfristig. Auf einmal wollte die Kneipe raus. Wir haben gedacht, wir machen das mit dem Verein, dass wir einfach unsere Bildungssachen hier machen. Und so kam das, dass wir das hier gemietet haben. Und als sie ausgezogen sind, wurde halt auch oben die Wohnung frei. Und da war erst so die Idee, kommt da oben noch mehr Ferienvermietungen rein. Aber dann waren da so ein paar sympathische Franzosen, die in Berlin studieren, die eine Wohnung gesucht haben. Die können sich es in Berlin einfach nicht leisten. Und so sind die hier mit ihrer WG gelandet. Und das ist jetzt halt auch der mega gute Mix irgendwie. Also wir sind so auch sehr international, sind total unterschiedliche Leute hier im Haus. Das macht so eine schon sehr spezielle Atmosphäre hier gerade.
Also ist der Bahnhof ein guter Ort für solch ein Projekt?
Also Bahnhöfe sind echt super Orte. Ich glaube, was es braucht, sind Leute, die das bespielen und Leute, denen man in einem Bahnhof oder in irgendeinem Gebäude möglichst viele Freiheiten lässt, ohne dass derjenige, der das Gebäude gekauft hat, irgendwie der Meinung ist, dass er antizipieren kann, wie diese Dynamik sich entfaltet. Und wenn man nicht den Anspruch hat, dass derjenige, der den Bahnhof hat, irgendwie alles plant. Ja, das lebt hier davon, dass der Plan sich halt regelmäßig ein bisschen ändert oder anpasst oder dass wir nicht denken, wir machen so einen langfristigen Plan und dann muss das genau das sein irgendwie oder der Vermieter gibt uns vor, was das hier alles ist. Ja? Und das ist, glaube ich, aber ganz oft mit solchen Räumen, dass man nicht genug Freiraum hat als Menschen, die das bespielen. Und ich glaube, dass man diesen Freiraum irgendwie halt lassen muss oder verteidigen muss. Aber ich glaube, dass in der Tat Bahnhöfe ein richtig toller Ort sind und eigentlich viel zu schade sind für das, was in der Regel draus gemacht ist. Eigentlich, glaube ich, was man mit vielen Bahnhöfen machen könnte. Bahnhöfe sind echt super Orte und gerade auch für Gruppen von außerhalb. Die kommen halt hier an, fallen hier aus dem Zug, sind halt da. Keine Logistik, nicht noch im Bus fahren, noch irgendwo hinlaufen. Sehr zentrale Sache.
Wer kommt eigentlich alles zu euch? Nur einheimische, technisch begeisterte Jungs?
Nee, es ist die bunteste Mischung. Also wir haben Deutsche und Geflüchtete, ganz viele. Wir haben viele Mädchen, Junge und Alte, wir haben sozial Schwache und den Sohn vom Bürgermeister. Also die ganze Bandbreite ist eine sehr, sind ganz viele Kids, die sich sonst, die niemals was miteinander zu tun hätten sonst.
Und versucht ihr den Kindern hier schon so ein bisschen Freiraum zu geben, dass sie sich einfach mal ausprobieren können.
Ja, also es gibt so gewisse Regeln. Es gibt ja hier diese Werte-Dings, das steht da hinten, deine Rechte, irgendwie, das ist aus dem Jugendhekt-Umfeld. Da ist schon so ganz viel drin. Das hat ein bisschen auch, weil es um Jugendliche geht, dann auch so in Richtung körperliche Übergrifflichkeiten und sowas zu tun. Also es ist insgesamt halt, dass dich keiner dumm anmachen soll, dass hier niemand sagt, deine Ideen sind scheiße. So, alle haben das Recht, hier gute Ideen zu haben und überhaupt Ideen zu haben und die auch zu präsentieren. Irgendwie, dass dich hier keiner angrabbelt, massieren, küssen, was weiß ich was soll. Ne? Dass es okay ist, sowas zu sagen, wenn man sich unwohl fühlt. So, das ist halt ganz wichtig. Das haben uns auch nicht ausgedacht, sondern das kommt aus verschiedenen anderen Projekten, ist das so ein Sammelsurium an Werten. Und wenn man jetzt in diesem Umfeld viel mit jungen Leuten zu tun hat, oft auch so ein bisschen vielleicht im Spektrum angesiedelt sind oder so, also nicht so kommunikativ, introvertiert irgendwie, für die muss man schon eine Art gesicherten Raum irgendwie bereitstellen. Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite so ein Hallodri, wie ich das vielleicht in meiner Schulzeit war, hier hätte, könnte ich mir vorstellen, dass das manche verschreckt. Und auch das wird mir jetzt so bewusst, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, wie wichtig das ist, dass nicht die einen, die so ein bisschen zu clownsig sind oder die auch ein bisschen derber drauf sind, die anderen verprellen, die eher einen geschützten Raum brauchen. Und dieser geschützte Raum ist halt total wichtig. Und ansonsten, mit den jungen Kids ist halt nur so, ich habe halt keine Lust auf so blöde Sprüche die ganze Zeit. Also wenn jetzt hier die ganze Zeit welche sitzen und hier deine Mutter oder was weiß ich was so, dann höre ich mir das zweimal an und sage das auch und ansonsten schmeiße ich auch mal wen raus. Also das ist halt dann so, dann sage ich, ey, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, bist anscheinend heute irgendwie so schwierig, dann geh dich doch ein bisschen entspannen und komm nächste Woche wieder. Das geht auch nicht, weil es ansonsten dreht das hier durch. Die befeuern sich ja auch total gegenseitig und dann hat man ruckzuck so eine komische Dynamik. Aber ansonsten dürfen die hier machen, was sie wollen. Also was zumindest die meisten.
Dürfen sie eigentlich dann auch mitentscheiden, was ihr hier genau macht?
Das ist schwierig, weil ganz oft, also zumindest mit den meisten, kann man es nicht wirklich besprechen, weil die keinerlei Erfahrungswerte haben. Also die haben einfach noch keine qualifizierte Meinung. Das überfordert ganz viele Kids, da jetzt irgendwas zu sagen. Das ist halt, die fragen mich halt, ob sie aufs Klo gehen dürfen. Da, wenn ich jetzt sage, wollt ihr das so oder so, und dann erwarten die, dass ich ihnen sage, was davon das Richtige ist. Das ist halt so, sagen wir mal, wir machen uns immer so ein bisschen Gedanken und dann diskutieren wir die aber schon auch.
Du fändest es also schon schön, wenn sie sich mehr einbringen würden, oder?
Sowas würde ich mir wünschen, weil eigentlich, also mein Eindruck ist, die machen alle viel zu wenig. Wir haben ja auch Ältere hier, die zum Jugendhacklab kommen oder sowas. Also die sind schon echt ganz anders drauf als zu meiner Zeit, würde ich sagen. Ich habe selten so viele, so stille junge Leute kennengelernt, die auch so wenig eine Meinung haben. Vielleicht ist das auch selektiv, aber eigentlich, nee. Also wir sind ja auch ganz oft an Schulen und versuchen Werbung zu machen. Und da sitzt man vor einem Informatikkurs, wo man so denkt, da müssten ein paar dabei sein, die interessiert ist. Die haben immerhin irgendwie Informatik gewählt und die antworten auf keine Frage, die gucken einfach nur. Und dann redet man hinterher mit dem Lehrer drüber und der sagt, ja, ist zum Verzweifeln, die sind immer so. Das ist so toll. Also junge Leute, ich glaube, es gibt gerade so zwei Gruppen. Es gibt welche, die sind politisiert, die machen Fridays for Future irgendwie, die verstehen, dass da gerade irgendwas ist, was das braucht. Und dann gibt es aber ganz viele, die haben da gar keinen Bock drauf. Die gehen nach Hause, spielen irgendwie Kriegsspiele oder verzocken ihre Zeit irgendwie. Die wollen gern dicke Autos fahren später oder ich habe keine Ahnung, aber die sind so total uninteressiert an der Welt. Also am Carolinum in Neustrelitz zum Beispiel, da bin ich sehr regelmäßig. So, das ist eines der Probleme, das es heute in der Schülerschaft definitiv gibt, ist Burnout. So am Gymnasium, da sind ganz viele, die dem Leistungsdruck an der Schule nicht standhalten. Und die schon echt in der 9. Klasse oder 10. Klasse irgendwie das erste Mal so ein Burnout fahren, weil sie den Eindruck haben, sie kommen halt nicht hinterher. Und weil die alle voll der Meinung sind, dass es echt ihr ganzes Leben davon abhängen wird, wie gut ihr Abi ist. Und wie sie das hier durchgezogen kriegen und wie gut dann der Studienplatz wird und das Studium und alles schnell. Und man hat mit dieser Bachelorisierung, glaube ich, ist das halt auch schon sehr früh so auf Leistung getrimmt.
Wenn du sagst, dass das jetzt alles so schnell gehen muss, egal ob in der Schule oder im Studium, wie war das denn bei dir? Was hast du eigentlich nach der Schule gemacht?
Ich habe nach dem Abi erstmal gearbeitet irgendwie. Ich habe dann ein schnellstmögliches Studium irgendwann gemacht, weil ich dachte, ich brauche halt doch noch so einen Zettel, auf dem irgendwie eine formale Qualifikation draufsteht. So, und wenn ich jetzt heute so zurückdenke, ich würde meine akademische Laufbahn, wenn ich sie mir ausmalen könnte, würde ganz anders aussehen. Ja, wenn ich träumen dürfte, würde ich 10 Jahre an der Uni verbringen und mich mit Themen beschäftigen, mir diese Zeit nehmen irgendwie. Aber das ist ja für niemanden mehr drin. Also zumindest ist das nicht vorgesehen und man muss es sich dann leisten können. Und es ist mit total großem Stigma oder viel größerem Stigma mittlerweile verbunden, als das vor 20 Jahren mal war irgendwie. Und das finde ich, weiß ich nicht, ist nicht gut.
Was würdest du dir für die Kinder wünschen?
Eine der wichtigsten Dinge, die man haben muss, glaube ich, als junger Mensch, ist ein Haufen Langeweile. Also den Freiraum für Langeweile. Weil man nur dann Zeit hat, überhaupt sich mal ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen, um herauszufinden, wer man ist, was einen interessiert, wo man mal hin will. Wenn aber jede Langeweile im Keim erstickt werden kann, weil ich so ein Handy habe, mit dem ich halt die ganze Zeit echt dann schreiben kann, irgendwie spielen kann, was weiß ich, also das ist ja, heißt ja nicht umsonst irgendwie Dopamin Labs oder so diese Firmen, die für Facebook und so die Abhängigkeit bauen, ja. So, das geht ja nur um diese Ausschüttung von irgendwelchen Botenstoffen irgendwie, die dich halt noch mehr an irgendeine Plattform binden. Und wenn du groß wirst und kannst jedes Mal alle deine Langeweile, und du hast ja schon weniger, weil alles halt viel mehr Leistung ist und viel kürzere Zeiträume, das Gleiche in 12 Jahren, keine 13 Jahre Schule oder so, mehr Leistungsdruck, kein soziales Jahr mehr, also kein Zivildienst oder Bundeswehr oder so, was ja auch wenigstens dich mal aus diesem Hamsterrad rausholt irgendwie, rausgeholt hat. Wenn du das nicht hast und jede Langeweile, jeder Anflug von Langeweile kann erstickt werden mit Wischen auf dem Gerät und irgendwie so total profane Unterhaltung irgendwie, dann glaube ich, ist total natürlich, dass du nach 12 Jahren Schule gar nicht weißt, wer du bist. Und dann weißt du auch nicht, was du studieren willst.
Gerade dann wollen ja die Eltern immer mehr Einfluss auf ihre Kinder nehmen. Stichwort Helikoptereltern. Wie gehst du hier mit solchen Eltern um?
Ja, die bleiben draußen. Ich hatte das einmal, ey, das war echt krass. Der kam hier mit seinen 2 Jungs, hat dann seine Kinder vorgestellt. Ne? Und die Kinder waren so ein bisschen still und ich dachte, ach, die sind aber still. Und bevor ich irgendwie ich rede ja viel, ich kann mit Kids auch gut kommunizieren irgendwie so. Ich bin da nicht so verklemmt oder so und kann mal einen lockeren Spruch machen. Und dann fing der Vater die ganze Zeit an mit, meine Jungs sind ein bisschen still, die trauen sich immer nicht so und so. Da dachte ich, okay, Henne-Ei, ha? Also so, wenn das die Art ist, wie du vorgestellt wirst, dann ist halt auch irgendwie klar, dass das so wird. Und der hat halt die ganze Zeit sich dann so für seine Kinder entschuldigt, weil die so still sind, so proaktiv auch irgendwie. Und irgendwann habe ich gesagt, willst du nicht ein Eis essen gehen oder mal irgendwie zum Supermarkt oder so? Und seitdem, ich habe das halt einmal so erlebt und seitdem weiß ich, dass wir halt auch die Eltern, hier ist kein Ort für Eltern. Also nicht, wenn die Kinder da sind. Die Eltern dürfen wann anders kommen, aber ansonsten brauchen wir das hier nicht.
Wer steckt eigentlich hier hinter? Das müsste sich irgendwie finanzieren wahrscheinlich auch, ne? Mit dem ganzen Ausstattung und sonst wie.
Ja, also wir hatten das große Glück, also als wir hier loslegen wollten mit der Halle drüben und so, ich habe halt einen ganzen Haufen Kram von mir zu Hause reingeschleppt, aber so die Grundausstattung, also eine Leinwand, ein Beamer, was Ordentliches, Tische und Stühle für Gruppen, so das hatte ich halt nicht. Und dann haben wir festgestellt, über einen ganz dummen Zufall, dass hier um die Ecke so eine ganz kleine Stiftung sitzt, machen Demokratieförderung. Und wir haben ja auch einen demokratischen Aspekt, der hier mitschwingt, was Bildungskomponenten und so angeht. Hat mich jemand bei denen vorgestellt und die haben gesagt, das war im November 2017, da haben die gesagt, ja, wir haben noch irgendwie Mittel übrig. Und dann war das echt ein einseitiges PDF-Formular, wo ich im Endeffekt nur unsere Adresse eingetragen habe und so ein Dreizeiler dazu, was wir vorhaben. Und dafür haben wir 8.000 Euro bekommen, was geholfen hat, um eben Leinwand, Beamer, Tische, Stühle irgendwie zu kaufen. Und damit konnten wir dann erstmal loslegen. So. Und dann habe ich privat Lötkolben und so noch besorgt. Und dann haben wir im letzten Jahr, als dann klar war, dass das hier rüber wächst irgendwie und wir hier eine Miete haben werden oder haben würden, wenn wir es machen können, und dass das dann alles auch saniert werden muss und eingerichtet werden muss. Und so haben wir 3 Förderanträge geschrieben, von denen 2 Stück bewilligt wurden. Und dann habe ich hier auch ein bisschen privates Geld rein versenkt. Und so ist das jetzt das Budget, mit dem wir das hier ausgebaut haben. Ja, also ganz viel, das ist bei der Postcode-Lotterie einmal und dann noch beim Verbund offener Werkstätten. Die hatten so ein Projekt, wo es um offene Werkstätten, Digitalisierung und Jugendliche gehen sollte. Und das ist halt genau mittendrin hier. Und so haben wir das jetzt, konnten wir das ein bisschen ausbauen. Preis bei der IHK gewonnen, irgendwie so ein Region Zukunft, irgendwie nannte sich das. Da gab es ein bisschen Geld für die 3D-Drucker dazu und dann haben wir aus den Lottomitteln vom Land Brandenburg was bekommen, um noch ein paar mehr Laptops anzuschaffen. Dann haben wir ein paar Spenden irgendwie, also so, ist so eine Mischkalkulation. Der dicke Brocken war halt, das jetzt erstmal alles einzurichten. Die laufenden Kosten, na, wir sind jetzt noch so bis März oder sowas, haben wir Geld. Ich muss jetzt langsam halt wieder loslaufen, dann gucken, wie wir das nächste Jahr die laufenden Kosten. Aber da mache ich mir so die ersten 3 Jahre, glaube ich, ist das kein Problem. Ich würde sagen, nach 3 Jahren ist dann so der Punkt, wo es schwieriger wird, Fördergeld zu kriegen. Ist nicht mehr so neu, ist nicht mehr so hip irgendwie. Bis dahin müssen wir aber, muss das hier vom Format so laufen. Und ich meine, mit dem Rechenzentrum und so ein paar anderen Sachen, die wir hier gerade entwickeln, das wird auch schon hoffentlich dazu führen, dass es vielleicht nicht viel Geld abwirft, aber zumindest so gewisse Unabhängigkeit hilft zu etablieren. Dass es sich halt streckenweise auch über mehr Beine trägt.
Wären Beiträge dann nicht vielleicht auch ein mögliches Standbein? Das heißt, die Kinder zahlen hier etwas, wenn sie was machen wollen?
Ja, zum Beispiel. Also da sind wir noch nicht so weit, dass wir das Problem ist, ich will ja hier niemanden noch außen vor lassen. Also normal hast du ja in einer offenen Werkstatt irgendwie, zahlst du halt Gebühren für die Nutzung von Maschinen oder so. Ja? Das wäre ein denkbares Modell, aber es muss halt gleichzeitig auch sichergestellt sein, dass niemand hier nicht herkommt, weil es zu teuer ist. Wir konzipieren gerade so ein bisschen für die Kinder zum Beispiel, dass die Kids, also auch Verbrauchsmaterial kostet ja Geld, wenn jetzt die Kids hier hinten den Laser laufen haben und das da Sperrholz lasern oder so, kostet ja auch Geld. Aber dass wir so eine Art quasi interne Währung einführen für Dinge, die mitgeholfen werden müssen. Also wenn jetzt jemand mal in der Küche durchwischt oder hier ein bisschen wischt, staubsaugt, Müll wegbringt, Flaschen wegräumt, keine Ahnung, all diese Dinge, alles das, was so zu tun ist, was Maintenance angeht, dass man dafür halt Gummipunkte kriegt, die man dann wieder eintauschen kann in Material oder so. Und das dann vielleicht für die anderen, die keinen Bock haben, sowas zu machen oder keine Zeit, dass die halt dann irgendwie zum Einkaufspreis Material kaufen müssen oder so. Aber da sind wir, wie mit vielem anderen hier, wissen wir nicht, was funktionieren wird und sind halt so ein bisschen einfach am Überlegen und dann am Ausprobieren. Und wenn es nicht geht, dann wird es halt wieder über Bord geworfen und wir machen es anders.
Machst du eigentlich neben dem Verstehbahnhof noch was anderes?
Also ich habe ich habe so unterschiedliche Sachen, an denen ich arbeite. Also ich habe halt so ein bisschen, also ich komme ja eigentlich aus so einem IT-Bereich und ich mache immer noch so ein bisschen Infrastruktur, die wir irgendwo laufen haben, wo ich mich ein bisschen kümmere. Gelegentlich mal irgendwelche Projekte so im IT-Sicherheitsumfeld oder so, aber das ist halt alles freiberuflich und wenn ich es mir leisten kann zumindest, kann ich mir aussuchen, wann ich da wie viel Zeit investiere. So, und dann mache ich, das ist das große Glück im Moment, das hat sich jetzt über die letzten 10 Jahre oder so entwickelt, dass ich halt sehr viele Vorträge mache. Also ich bin in allen möglichen Kontexten unterwegs, um Leuten die Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft zu erklären. Und damit kann ich ein sehr gutes Auskommen finanzieren mit relativ geringem Arbeitsaufwand im Moment. Und eigentlich ist das fast das Einzige, was ich im Moment mache. Ansonsten ist es die großartigste Zeit gerade. Ist halt auch viel Luxus, kann man nicht anders sagen. Also bin ich gerade sehr privilegiert, ja, dass das funktioniert. Aber ist auf alle Fälle eine gut investierte Zeit.
Ja, dann danke ich dir für die ganzen Einblicke, die du mir heute gegeben hast. Der Verstehbahnhof ist ein ganz tolles Projekt und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg damit.